Abpfiff, Schädel, nichts als die Wahrheit.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Abpfiff, Schädel. Wir haben mal wieder Frage-Antwort. Ja, wir haben alles wieder notiert und zusammengefasst. Und da ist wieder in der kurzen Zeit gut was zusammengekommen. Das wollten wir schon mal im Voraus jetzt beantworten, damit ihr endlich eure Antworten habt. Und dann würde ich sagen, fange ich direkt mit der ersten an.
Ich freue mich sehr auf diese Sendung.
Sehr gut. Und dann haben wir als erstes hier Tobias Schnabel, ja, er schreibt uns, was hältst du von dem Miss Lintat, also Sven Miss Lintat von Fortuna, der neue Chefdirektor, könnte er uns in den jetzigen Situationen helfen?
Ja, ich halte viel von ihm, weil er hat ja auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er ein guter Sportdirektor ist. Und er hat natürlich diese Saison schon einen tollen Transfer gemacht mit Tanaka, der super eingeschlagen ist, ja, dass er in der kurzen Zeit dann den richtigen Mann gefunden hat, auf der richtigen Position. Und von daher hat er bis jetzt alles richtig gemacht.
Ja, Spitzname Diamantenauge.
Ja.
Natürlich zu Recht, ja, wie man schon gesehen hat jetzt bei Tanaka. Und ja, ich denke, für die Zukunft war das völlig richtig so, oder?
Ja, Tanaka ist ein Spieler, der uns noch in den nächsten Monat und Jahren weiterhin toll helfen wird. Also da hat er ein goldenes Händchen gehabt. Und er passt genau in unsere Mannschaft rein, auf dieser Position, wo er spielt. Und er kann uns auch im Abschiedskampf helfen, weil er ist einer, der sich aufopfert über 90 Minuten und noch länger.
Ja, der
Top-Transfer.
Der Tobias Schnabel hat geschrieben, Situation. Du sagst, er passt genau rein, aber passt er auch in die jetzige Situation?
Genau.
Also die Situation ist super.
Passt genau in der jetzigen Situation. Wir befinden uns ja jetzt mitten im Abstiegskampf. Wir sind ja noch nicht raus. Und das ist ein Spieler, den solche Spieler kannst du zu 1000% gebrauchen. Die haben die richtige Einstellung, die gehen in die Zweikämpfe rein und dann noch zwei, drei mehr von und dann hast du mit dem Abstieg nichts zu tun.
Also Tobias Schnabel, Grüße gehen raus. Danke
Schöne
für die
Grüße,
Frage.
Ja. Tolle Frage.
Ja, und dann gehen wir weiter zu André G. Neugebauer. Ja, er hat hier geschrieben, was hat dich damals bewegt, von Gladbach nach Duisburg zu wechseln, von der Bundesliga Zweitliga Aufsteiger und so richtig lief es ja leider nicht. Ein Tor gegen Hessen Kassel, 29. Spieltag, aber die Einsatzzeiten waren eher bescheiden, also auch nicht viel Einsatzzeit bei Duisburg. Mhm. Ja, ist die Frage tatsächlich, warum dieser Wechsel?
Ja, Wechsel, warum dieser Wechsel? Ich hatte noch Angebote aus der Schweiz auch, Grasshoffer vor Zürich, da war, glaube ich, der Ottmar Hitzfeld noch Trainer. Ich war zu dem Zeit, oder nach dem Gladbacher, nach der Gladbacher Zeit war ich ja schwer verletzt auch. Also ich bin also, da habe ich mir so die erste Liga momentan auch in der Schweiz nicht mehr so richtig vorstellen können, weil ich wusste genau, dass ich nicht mehr an so mein hundertprozentiges Leistungsgefüge rankomme durch die schwere Verletzung, auch mit Kreuzbänder, Innenband, Meniskusabriss im linken Bein. Und als Stürmer muss man ja Mut haben, auch in die Zweikämpfe. Und das habe ich so ein bisschen verloren. Und zu dem Zeitpunkt war der Willibert Krämer in Duisburg. Und die hatten zu der Zeitpunkt auch eine super Mannschaft mit Ferenc Schmidt und mit Michael Tönnes und alles, mit Uwe Kober. Da habe ich gesagt, okay, dann gehst du lieber eine Etage tiefer.
Mhm.
Wieder neu anzufangen, der Willibert Krämer, unter dem hatte ich sehr viel Erfolg in Düsseldorf und bin dann, hab den Schritt dann gewagt, nochmal in die zweite Liga, um mich wieder ein bisschen ranzuführen, nur habe ich mich auch ein bisschen überschätzt, weil ich war also nicht mehr so der alte Günther Thiele, wie er vor Jahren mal war, durch die Verletzung und von daher hat der Willibert auch gemerkt und zu dem Zeitpunkt war der Michael Tönnes halt vorne drin gespielt mit dem Ferenc Schmidt. Der war zu dem Zeitpunkt einfach besser als ich, muss man auch mal sagen. Ja, meine Zeit war so, konnte man merken, ging so langsam vorbei, ja, als Stürmer. Und von daher, ich habe das nicht bereut, dahin zu gehen. Ich hatte wenig Einsätze, aber die Kameradschaft war sehr gut mit dem Ferenc Schmidt und mit den ganzen Jungs, die ich hatte.
Ja.
Willibert Krämer hat immer zu mir gehalten, wir haben viele Einzelgespräche gehabt. Ich habe immer im Training versucht, alles zu geben, aber zu dem Zeitpunkt war halt der Michael Tönnes war ein absoluter Spitzentorjäger. Und er war für die zweite Liga, er war ein Top-Stürmer und da bin ich einfach nicht mehr dran gekommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Wie alt warst du bei der Verletzung, als das dann geschehen ist? Ungefähr?
Ja, die 29, sowas.
Also,
da geht ja langsam dann, wenn er auf die 30, 29, 30, 31, dann ist er so langsam vorbei. Und ich habe dann gemerkt auch, da ist vorne, ganz vorne im Tank, ist nicht mehr meine Position. Deswegen bin ich auch, wie ich damals an der Caracas gewechselt bin, da bin ich auch ein bisschen weiter zurückgegangen, ins Mittelfeld, dann bei Galicia auch im Mittelfeld rein. Also vorne drin, man merkt selbst als Spieler, dass es nicht mehr wird. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich langsam mit verabschieden aus dieser Position des Mittelstürmers, und die ich sehr gern gespielt habe, aber der Körper hat dann auch nicht mehr so mitgemacht, gerade mit dem Knie, als wie ich mir das vorgestellt habe.
Wie schwer ist das für einen als Profispieler, wenn man diesen Punkt merkt oder betritt?
Naja, das ist eine schwere Situation, weil man merkt, dass man ist nicht mehr so der Stürmer, wie er mal war. Ne? Aber man muss es akzeptieren. Da sind ja andere Spieler gewesen, wie so Michael Tönnes, wo ich gesehen habe, der ist besser als ich jetzt. Ne? Also ich hatte ja meine Zeit gehabt, wo ich ganz oben war, und dann geht es halt bergab und dann muss man damit klarkommen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, schöne Grüße gehen raus an André G. Neugebauer. Mhm. Danke für die Frage, coole Frage.
Dankeschön.
Und dann gehen wir weiter. Wir haben hier auf dem YouTube-Kanal unter einem Video haben wir noch mal eine Frage. Wir haben leider nur den Username President of Nothing 4411, und er hat geschrieben, hätte Schädel noch gerne unter Ristig bei Fortuna gespielt, und wie ist seine generelle Meinung zu der Ristig-Zeit bei Fortuna?
Ja, ich bin ja 1986 von Fortuna nach Gladbach gewechselt, und dann ist ja ein Jahr später ist ja Alexander Ristig gekommen, ne? So, ich habe von vielen Leuten gehört, unter ihm hat es Spaß gemacht zu arbeiten, war ein harter Hund. Ja. Ich hatte natürlich das Glück, dann in dem Jahr dann zu Jupp Heynckes zu wechseln. Der war ja einer meiner Lieblingstrainer. Und von daher, ich hätte gerne, man als Spieler trainiert man gerne unter anderen Trainern, um zu lernen auch. Wenn du mal später dann nach der Karriere willst du Trainer machen oder überhaupt im Fußballgeschäft weiterzuarbeiten, ist natürlich wichtig, dass du viele verschiedene Trainer hast, weil du nimmst dir von jedem Trainer was mit. Also von ihm Ristig, der hatte auch deine Erfolge, aber er ist zwar auch abgestiegen mit der Fortuna, ist dann auch wieder aufgestiegen, also hat sich einen guten Namen bei Fortuna gemacht. Ich habe leider unter ihm auch nicht trainiert, aber was ich gehört habe von Spielern, von Sven Demann und so, ehemaligen Kollegen, die waren von ihm überzeugt.
Ja, und Jupp Heynckes, hast gesagt, war dein absolut Lieblingstrainer.
Ja, es gab zwei Lieblingstrainer, Jupp Heynckes und Dieter Brey. Das waren so meine beiden Lieblingstrainer.
Aber was hat die so besonders gemacht?
Ja, Jupp Heynckes durch seine, war ja selbst drittbester Torschützen, war ja drittbester Torschütze in der ewigen Bundesliga-Geschichte war. Ja, was auch ein Torjäger war, und ich war ja auch Torjäger. Und alles, was der gesagt hat und wie der trainiert hat, das war alles stürmerspezifisch. Ne? Das hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Wie war der so im Training? Ja, hat er dir das auch mal gezeigt?
Dann ja, der hat schon alles vorgemacht. Ja, weil ich hatte ja so viele Defizite als Stürmer. Oder ich wusste ja gar nicht, ich hatte über 100 Bundesligaspieler, aber ich war noch gar nicht so weit, wie der Jupp mir gezeigt hat. Ja? Der hat erst mal gezeigt, wie man als Stürmer sich richtig bewegt, entgegenkommt, klatschen und alles. Man hat noch viel mehr dazugelernt, ja, im Training auch und in den Spielen und seine ganzen Mannschaftsreden und Analysen, das war schon perfekt. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ein Charaktertyp, ne? Eine große Aura, wenn der in den Raum reinkam. Ne?
Ja, wir mussten schon aufpassen, wenn wir im Essenssaal saßen und wir haben schon mal den Salat gepickt, was wir gar nicht durften, weil wir durften erst, wenn der Jupp kam, und wenn der Jupp reinkam, alle waren schon im Salampik, wie alle Gaben wieder am Teller lagen.
So eine Ehevorstellung hat.
Genau.
Also, Wahnsinn.
Ja, so war das.
Interessant. Dann danke für die Frage.
Vielen Dank.
Ja, President of Nothing haben wir. Grüße gehen raus. Dann gehen wir weiter. Und zwar die Frage ist von Tobias Wobisch. Hast du eigentlich jemals gegen Paul Breitner gespielt, beziehungsweise andere Weltmeister von 1974? Einige waren ja in den 80ern noch aktiv.
Ja, ich habe Paul Breitner bei uns gespielt, da habe ich auch mitgespielt. In Bayern München haben wir gespielt. Und sogar Karl-Heinz Rummenigge, ja, der war ja auch Weltmeister. Der war auch dabei. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da haben wir, glaube ich, gespielt im Rheinstall, und da war unheimlich Regenwetter. Und wir mussten, Pflicht war bei den Trainern, wir mussten immer unter unseren Schuhen 16er Aluminiumstollen drunter machen mit Unterlegscheiben auf nassem Rasenplatz. Ja, das mussten wir mitspielen. Und der Paul Breitner kam mit dem Karl-Heinz Rummenigge raus, die haben beide Lockenschuhe angehabt, ja.
Mhm.
Diese Kunststoff-Lockenschuhe, ja. Also die hatten so eine Balance am Fußballplatz, diese beiden Spieler, ja, die konnten beim nassen Wetter am Rasen, haben die sich nicht hingelegt, ja, das war unglaublich.
Eiskunstlauf.
Ja, das waren Künstler, ja, wie Eiskunstlauf, ja, das habe ich fasziniert, ja. Wir mussten da mit den dicken Dinger drunter laufen, ja, da hast du den ganzen Rasen umgepflügt. Und die kamen wie so zwei Eisspieler, ja, wie so Eiskunstläufer kamen die raus, ja, beim nassen Boden. Und dann haben die den Körper kontrolliert. Da konnte man sehen, welche Klasse die hatten.
Auch Abschuss, alles hat funktioniert.
Alles funktioniert, faszinierend. Diese beiden Spieler, da haben wir ganz große Spieler in Deutschland gehabt.
Ja, ist was Schönes, gegen solche Spieler zu spielen, ne?
Ja. Besonders, wenn man gewinnt.
Dann würde ich sagen, Tobias Wobisch, sehr vielen Dank für die Frage. Grüße gehen raus.
Vielen Dank.
Dann gehen wir zur nächsten Frage. Ist eine relativ lange Frage. Ich gehe direkt auf die Frage ein, halt die relativ kurz.
Genau.
Weißt du noch, warum das Spiel ausfiel? Hier steht aber tatsächlich nicht, warum.
Ja,
hier steht nicht, warum aus den 80ern, Ende der 80er Jahre.
Ja, das weiß ich natürlich nicht
mehr. Gegen Kaiserslautern. Ja.
Also Spiel abgesagt, kann ja nur sein, entweder schlechtes Wetter, weil genug Spiele hatten alle, weil das sind wir öfter für Profis. Also es kann nur irgendwie sein, dass wetterbedingt gewesen ist, dass es ausgefallen ist, aber diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Tut mir leid.
Okay, dann gehen wir weiter.
Ich weiß nur eins, jedes ausgefallene Spiel war traurig.
War ein schlechtes Spiel.
Ja, weil wir wollten unbedingt spielen.
So, jetzt haben wir noch einen bei TikTok.
Mhm.
Und er schreibt hier, Username ist Karl Sarin Kenit. Ja, komischer Username, aber gut, passt. Günni, erzähl doch mal bitte etwas über dein Leben als Fußballer. Hattet ihr ein selbstbestimmendes Leben oder durftet ihr euch Privatleben nicht so führen wie andere? Ja, also wart ihr eingeschränkt privat oder nicht? Und das ist ja heutzutage mittlerweile so eine Sache, schreibt er. Er schreibt hier noch mit bei als kurzen Text. Und wenn ich an Typen wie Basler denke, der geraucht und gesoffen hat, ne? Also durftet ihr alles, war alles erlaubt oder wo gab es da Einschränkungen?
Naja, wir haben jetzt nicht nur gesoffen und geraucht. Da muss man dann also wir waren Hochleistungssportler. Sicherlich haben wir abends mal ein Bierchen getrunken, was ganz normal ist. Mit dem Rauchen, das wurde auch nicht so eng gesehen wie heute. Ja, wir hatten hinten im Bus, gab es einen Clubraum, wo Karte, da durfte man auch einer rauchen, diejenigen, die rauchen. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Aber natürlich war das Leben freier als heutzutage. Ja, weil heutzutage wirst du auf Schritt und Tritt wirst du verfolgt. Ja, mit so vielen Pressenleuten. Aber wir hatten natürlich unsere Zeit, wo wir unsere Auszeit nehmen konnten. Wir waren auch mal mit dem Journalisten ein Bier trinken nach einem guten Spiel. Und wir waren auch mit der Mannschaft, was wahrscheinlich heute auch, ich weiß es nicht, aber bei uns war es so, dass wir immer nach Siegen mit der Mannschaft gemeinsam essen waren. Mit den Frauen auch haben wir mitgenommen und dann waren wir natürlich auch noch da mal in der Altstadt. Ja? Da waren wir mit denen noch ein Bier trinken, ist ja ganz normal. Nach den Niederlagen sind wir alle nach Hause gefahren und wenn wir dann gewonnen haben, dann sind wir alle zusammen, haben wir die 3 Punkte oder 2 Punkte damals gefeiert. Ne? Das ging noch. Heutzutage ist das anders. Also ich fand das gut früher so, das hat zusammengeschweißt als Truppe.
Aber gewisse Einschränkungen gab es ja. Ne? Du hattest mal erzählt, dass du zum Beispiel Motorradführerschein oder solche Sachen, ja, Risikobereiche nicht machen darfst, wo ein gewisses Risiko entsteht für den Körper.
Also wir hatten schon Einschränkungen drin mit du darfst kein Motorrad fahren, du darfst nicht Ski laufen. Aber haben wir alles gemacht. Das war kein Problem. Ne? Ja. Stand zwar im Vertrag drin, aber wir sind trotzdem Ski gefahren und wir sind trotzdem Motorrad gefahren. Ne? Konzentration und Trainingslager, weil das war genau wie heutzutage auch. Da durfst du auch keinen Alkohol trinken, ist ganz klar. Aber wenn man dann die Trainingslager vorbei hatte, dann haben die Trainer uns dann einen Tag freigegeben. Oder im Trainingslager den letzten Abend, da waren wir auch mit der ganzen Mannschaft dann zusammen gefeiert. Das war alles normal. Aber wir waren ja Hochleistungssportler. waren auch Vorbild für alle Leute, für Kinder und alles. Also wir haben nicht nur jeden Tag in der Kneipe gesessen.
Ja, natürlich. Das geht dann nicht, dann kann man auch keine Leistung bringen, ne?
Genau, das konnten wir nicht. Aber wir haben schon gut gefeiert, da muss ich sagen. Also wir haben, mit den Jungs haben wir schon viel Spaß gehabt.
Ist auch richtig so, ne? Wer siegt, der darf auch belohnt werden.
Siege war, wir haben ja nicht so viel Prämie gekriegt wie heute, die Leute.
Mhm.
Aber dafür haben wir uns in der Altstadt, wir waren bei Angelo in der Pizzeria. Und der Angelo hat gesagt, so, jedes Spiel gewinnt, könnt ihr essen umsonst. Deswegen haben wir nicht so viele Prämie, konnten nicht so viel bezahlen, deswegen waren wir mal da essen.
Sehr gut. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe noch eine kleine Überraschung hier für dich. Und zwar hat ein Fan uns ein relativ cooles Foto geschickt, muss man sagen. Da ist nämlich eine Tabelle oder ich sag mal, ja, eine Liste von den besten Torschützen oder Torjägern zwischen 80er und 90ern.
Mhm.
Hat er uns geschickt. Das war der Uwe Lambrecht. Der hat uns das abfotografiert. Grüße gehen raus. Danke dafür nochmal. Und ja, du bist natürlich damit drauf.
Oi.
Tatsächlich, ja.
Ja, schön.
Jahrgang 84, 85 oder in dem Spieljahr Saison, ne? 84, 85. Ja. Bist du in der Liste mit drinne, Platz 7, ja, mit 17 Toren für Fortuna Düsseldorf. Man muss auch sagen, in der Liste, die Plätze darüber sind relativ knapp beieinander. Also wir haben danach noch zweimal 18 Tore, zweimal 19 Tore und dann 25, 26 Tore.
Ja. Wer war der erste?
Klaus Adolfs mit Köln. Ja, Klaus Adolfs mit Köln,
26 Tore. Die 18 Tore, wir haben die geschossen?
18 Tore ist der Klaus Teuber,
ja.
FC Schalke.
Ja.
Und Reich bei Arminia Bielefeld.
Sigi Reich, ja.
Ja, ja, genau. Und du bist tatsächlich aber in diesen Jahren von drei Leuten seid ihr die einzigen mit Fortuna Düsseldorf. Also es gibt nur drei Spieler, die in diesen 10 Jahren oder knappe 11 Jahre da in der Liste mit drin sind. Ne? Sonst steht hier alles Stuttgart, Bayern. Ne? Wir haben Klaus Adolfs in der Saison 80-81 mit 19 Toren für Fortuna Düsseldorf, Platz 3. Und haben dann noch in der Saison 82-83 Evaldson.
Adli,
ja. Mit Fortuna 21 Tore. Ne?
Ja, ja.
Und dann warst du tatsächlich der Dritte 1984-85 mit 17 Toren für Fortuna Düsseldorf. Also sehr interessant.
Toll, also
ja, gute Leistung.
Wusste ich jetzt nicht da in der Statistik, dass ich da so hoch liege, aber ich bin ja auch dann ein Jahr später, wenn das Saison 84-85 ja auch dafür 1,5 Millionen nach Gladbach gewechselt. Obwohl, da hat fast die ganze halbe Bundesliga mich hergejagt. Ja. Die wollten mich ja alle haben als Stürmer und dann habe ich mich für Gladbach entschieden.
Ja.
Was auch der richtige Schritt war.
Zum Beispiel 85-86, Hoeneß, Platz 8 bei Bayern, 15 Tore.
Ja. Ja, das war der Dieter Hoeneß.
Ja, ja. Genau.
Die wollten mich ja dann holen, die
Bayern. Aber, ne, FC Bayern. Ja, also. Das ja, war,
man,
ja.
muss das, man muss das so sehen, wenn ein Dieter Hoeneß bei Bayern spielt und macht 15 Tore, dann hätte ich bei Bayern München 30 Tore gemacht. Ne? Weil da wirst du ja gefüttert ohne Ende. Ich habe ja mit Fortuna in dem Jahr haben wir wieder um Abstieg gespielt. Ich habe es ja da bei den 17 Toren kurz vor dem Abstieg gerettet. Wenn du jetzt als Stürmer in einer Mannschaft spielst, die oben drin steht, ja? Und bei Bayern München kommen ja wirklich alle 2 Sekunden kommen, oder da ist es übertrieben, aber. Da kommen die Brandbomben rein ohne Ende auf den Dieter Hoeneß. Ja? Also wenn ich da gespielt hätte, hätte ich glaube auch ein paar Tore mehr geschossen.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Hier sind wirklich interessante Namen drauf auf dieser Liste. Wir werden das mal einblenden, dann kann sich das jeder auch noch mal angucken. Ist sehr, sehr interessant.
Wer war das, der es geschickt hat?
Der Uwe Lambrecht.
Uwe, danke schön. Hast mich heute aufgebaut. Der Zettel kommt bei mir übers Bett.
Ja. Wir haben uns gefreut. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Sehr nostalgisch.
Schön, ja. Das baut auf. Dann hat sich doch die ganze Arbeit gelohnt.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sind wir mit Frage-Antwort auch schon durch. Ne?
Immer.
Wenn jemand noch Antworten haben möchte und ein paar Fragen hat, einfach rüberschicken. Beantworten wir gerne. Wir freuen uns auch immer über solche Sachen, die zwischendurch geschickt werden. Wenn ihr was habt, rüberschicken. Ja, wir freuen uns darüber. Macht immer wieder Spaß, über die alte Sachen zu gucken.
Das ist so einer meiner Lieblingsthemen. im Podcast Fragen-Antwort-Spiel, weil da sind so tolle Sachen dabei, gerade jetzt auch wieder vom Uwe hier, dieses, das baut natürlich einen wieder auf fürs ganze Wochenende, heute ist Samstag, bis Montag werde ich daran zehren. Aber vielen Dank auch für die anderen tollen Fragen, die ihr gestellt habt. Also das ist für mich unheimlich interessant, dass so viele Leute wirklich Spaß daran haben, wie wir früher gespielt haben, was wir gemacht haben, wie oft wir in der Kneipe waren. Aber wird ja alles ehrlich beantwortet. Deswegen ja. Macht das unheimlich viel Spaß. Danke nochmal für die Fragen und freue mich aufs nächste, auf die nächste Sendung.
Alles klar. Bis dann.
Vielen Dank auch.
Gerne. Abpfiff, Schiede.